Die kannst du selber nutzen, das kannst du dir selber schön machen für dich und deine Familie und deine Freunde und gestalten nach deinen Ansprüchen, wie du eben selber gerne Urlaub machen möchtest. Aber du kannst es natürlich auch an Gäste vermieten und die Renditen sind da durchaus weit höher als in der langfristigen Vermietung. Da können wir ganz andere Preise aufrufen.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und du weißt, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dass wir auch immer mal ein bisschen in andere Themen reinhüpfen, die vor allen Dingen auch für dich relevant sind. Und das ist heute wieder so ein Moment, denn das Thema Altersvorsorge, da bin ich auch sehr vehement, vor allen Dingen auch das Thema Stichwort finanzielle Unabhängigkeit oder sogar finanzielle Freiheit. Und dazu habe ich heute eine Podcast-Gästin. Ihr Name ist Tabea Sophie Hohensee. Sie ist Unternehmerin, Immobilieninvestorin und auch Coachin. Sie hat sich ganz klar spezialisiert auf Ferienimmobilien und mit ihrer Marke Savvy Investor hilft sie Menschen dabei, Ferienimmobilien zu verstehen und als echten Baustein für Vermögensaufbau und auch überhaupt das Thema Altersvorsorge vorzusehen. Also in diesem Sinne heiße ich dich sehr, sehr herzlich willkommen, liebe Tabea, und freue mich, dass wir gemeinsam den Talk machen und ich dich löchern darf, weil es ist so ein spannendes Thema, was, glaube ich, viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also herzlich willkommen.
Ja, danke schön, liebe Christine. Ich freue mich auch ganz doll, heute bei dir im Podcast zu sprechen und bin super, super gespannt auf deine vielen Fragen. Und du hast absolut recht, da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen und ganz viele Fragen zu stellen. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele von deinen Hörerinnen und Hörern das auch ganz interessant und spannend finden werden.
Da bin ich auch. Also ich glaube, da bin ich auch überzeugt. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich gern fragen, weil du bist ja auch so ein bisschen durch Unternehmerin, ja, oder bist auch viel schon im Bereich, sehr lange in dem Bereich auch tätig. Wenn du vielleicht auch so das Thema Female Leadership betrachtest oder für dich so beschreibst, was für ein Gefühl oder für ein Bild kommt da?
Ja, ich finde, also Female Leadership, das ist ja ein Begriff, wie es ja viele Begriffe gibt, die wir eigentlich wie so eine Art Überbrückungsbegriff benutzen. Also Überbrückung zu einem Zustand vielleicht oder einem irgendeinem Ziel, wo wir mal hinwollen. Und wo wir ja mit Female Leadership hinwollen, ist ja hin mehr Sichtbarkeit für Frauen, Gleichwertigkeit und eine größere Selbstverständlichkeit. Und das sind dann für mich sind das eher so Überbrückungsworte. Und in diesem Wort oder in dem Wort überbrücken steckt ja schon das Wort Brücke. Und deswegen ist wäre so, ich glaube, mein Bild für Female Leadership wäre eben dieses Bild der Brücke, die uns dann die uns dahin führt, dass es irgendwann einfach gar keinen diesen Begriff Female Leadership gar nicht mehr bedarf, weil es dann einfach selbstverständlich geworden ist, dass Frauen in der Führungsposition oder in allen Führungspositionen präsent sind. Und dann ist dieser Begriff einfach auch nicht mehr notwendig und erinnert uns allenfalls noch daran, dass es eben diese Überbrückungsphase gegeben hat.
So, so wichtig, was du sagst. Also es ist genau das, was spüre ich genauso. Ich würde mich, glaube ich, nicht so auf diese Arbeit konzentrieren, wenn wir eben schon viel weiter wären. Dann hätten wir schon viele, viele Themen erreicht und dann bräuchte es genau diese Vorbegriffe gar nicht. Dankeschön für die Perspektive. Jetzt bist du schon sehr lange auch im Bereich Immobilien aktiv. Und ich habe es gerade in der Einführung schon gesagt, hast dich spezialisiert auf Ferienimmobilien. Und Ferienimmobilien so als Investition, ich glaube, so ein paar haben das vielleicht immer so ein bisschen im Kopf. Ich kaufe mir eine Ferienwohnung. Aber wenn ich jetzt so gerade so durch die aktuelle Welt, dann ist ganz oft, zumindest in meiner Bubble oder in meiner Wahrnehmung, ich kaufe mir irgendwo eine Mietwohnung vielleicht noch, ja, als Kapitalanlage. Aber Ferienwohnung ist gefühlt, ist nur meine subjektive Wahrnehmung, noch nicht so auf dem Schirm. Und ich finde deswegen ist es so spannend. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich bin ja schon ewig lang als Immobilienmaklerin tätig. Mir gehört ja auch eine Immobilienvermittlungsagentur, die von Hohensee Immobilien GmbH. Und als Maklerin beschäftigt man sich ja zwangsläufig dann eben auch irgendwie mal mit dem Gedanken zu investieren und in Immobilien zu investieren. Und das Investieren in Immobilien, auch in Mietimmobilien, war jetzt nicht völlig fremd, so aus meiner Familie nicht fremd. Und das ist auch eine gute, sinnvolle Sache, ne? Also es ist nur, weil ich jetzt gerade das Thema Ferienimmobilien coache, heißt das nicht, dass ich jetzt Langzeitimmobilien oder diese langfristige Vermietung ganz, ganz blöd finde. Es ist aber einfach eine andere Anlageklasse und ist mit anderen Dingen, anderen Herausforderungen verbunden. Und was mich einfach so begeistert hat. Also der Gedanke mit der Ferienimmobilie, der kam mir, als ich selbst im Urlaub war und ich war in einem total schönen Airbnb und eigentlich immer, wenn ich irgendwie irgendwo im Urlaub bin, dann kommt mir als Maklerin sofort immer der Gedanke, ach, wie gefällt's mir denn hier und könnte ich mir das hier auch vorstellen? Mhm. Und das ist so drin in der DNA. Und da kam dann so das erste Mal die Idee, Mensch, eine Ferienimmobilie, das wär's doch eigentlich, weil so war eigentlich mein erster Gedanke, naja, die kannst du selber nutzen, das kannst du dir selber schön machen für dich und deine Familie und deine Freunde und kannst es eben genauso gestalten nach deinen Ansprüchen, wie du eben selber gerne Urlaub machen möchtest. Mhm. Aber du kannst es natürlich auch an Gäste vermieten und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ganz im Gegenteil. Also die Renditen sind da durchaus weit höher als in der langfristigen Vermietung. Das ist einfach so, in der Kurzzeitvermietung können wir ganz andere Preise aufrufen und und so hat das angefangen und dann habe ich mich da immer mehr mit beschäftigt und bin dann zu dem Schluss gekommen, nee, das machst du jetzt so. Und ja, dann habe ich das gemacht.
So, wie man das halt so macht. Das mache ich jetzt so und das mache ich dann so. Genau. Ja, sehr cool.
Genau.
Ja, einfach entschieden, ne?
Ja, ich meine, klar, da war natürlich viel Recherche und so weiter auch dabei, ne? Also keine Frage, aber so die Vorteile lagen so für mich persönlich einfach auf der Hand. Weil was mich halt bei der langfristigen Vermietung, was mich da einfach immer so ein bisschen stört, aber das ist auch so eine Typsache, ist eben, dass du durch die Mietgesetze dann wirklich auch an den Mieter gebunden bist. Also das heißt, du kannst dann nicht sagen, ach, der passt mir jetzt nicht, den schmeiße ich mal raus. Oder wenn du die Immobilie verwerten möchtest, weil du Liquidität brauchst, weil du sie vielleicht an anderer Stelle brauchst oder so, dann hast du da unter aller Wahrscheinlichkeit nach einen Mieter in deiner Immobilie sitzen und die Immobilie lässt sich einfach deutlich besser und höher, also im Volumen auch höher verkaufen, wenn sie eben leer ist. Und in der langfristigen Vermietung, da bist du einfach gebundener und nicht so unabhängig. Und Unabhängigkeit, das Wort, das spielt bei mir in meinem Leben eine sehr, sehr große Rolle. Und von daher hat dieses Investment der Ferienimmobilie zu mir und meinem Charakter einfach gut gepasst.
Sehr, sehr cool. Ja, jetzt hast du auch so, ich würde es gerne mal so ein bisschen noch da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, so diese finanziellen Vorteile. Ja, du hast gerade schon gesagt, die Renditen sind wesentlich höher versus Langzeitvermietung. Also wenn ich jetzt mich entscheide, ich kaufe eine Ferienimmobilie, nutze sie vielleicht auch an manchen Wochen im Jahr, weil ich es mir vorher blocke. Und dann habe ich vielleicht so, ich weiß nicht, wie man das dann rechnet, ob man dann sagt, man hat irgendwie 48 Wochen zur Verfügung, wo man sie rein theoretisch vermieten könnte. Also das heißt, ich habe ja einmal schon eine andere finanzielle Vorteile oder finanzielle Vorteile in der Vermietung grundsätzlich, so habe ich dich richtig verstanden. Und ich habe nochmal finanzielle Vorteile, wenn ich perspektivisch verkaufen will oder wenn ich die Not habe zu verkaufen.
Genau, da ist man dann einfach auch unabhängiger, ne? Weil die Gäste in der Kurzzeitvermietung, die kommen und gehen und da gibt es immer wieder Lücken, ne? Und also da bist du einfach nicht gebunden. Auch wenn du so Themen hast, dass du sagst, du willst irgendwie was modernisieren, was renovieren, was machen an der Immobilie. Und dann kannst du das natürlich auch jederzeit machen, ohne groß irgendwie das anzukündigen oder dich da abzustimmen. Und eben, für mich persönlich war eben einfach auch der Charme, dass ich das selbst nutzen kann. Das hat für mich auch ganz viel ausgemacht. Also ich brauche für ein Investment Natürlich muss es finanziell passen und muss es Sinn ergeben. Aber ich, für mich persönlich als Tabea, brauche immer auch irgendwie so einen emotionalen Ansatzpunkt und irgendwas Emotionales, was mich trägt. Weil natürlich ist, sind jedes Investment ist irgendwie eben auch mit einem Zeitinvestment, auch mit einem mentalen Investment, mit Energie, die du leisten musst, verbunden. Und für mich funktioniert das einfach viel leichter und ja, mit mehr Leichtigkeit. Leichter ist das richtige Wort dafür, wenn du da eine gewisse Emotionalität vielleicht auch mit drinstecken hast, ne? Das macht dann einfach mehr Spaß.
Im Februar 2026 startet wieder das Female Leadership Programm. Es ist inzwischen der 7. Durchgang und es sind bereits tolle weibliche Führungskräfte angemeldet. Wenn auch du dir mehr Selbstvertrauen, einen authentischen Führungsstil und Souveränität wünschst, dann ist dieses Programm genau das Richtige. Klicke in den Link in den Shownotes und melde dich noch heute an.
Wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Immobilien beschäftigt, vor allen Dingen eben als Kapitalanlage bei dem Thema Mietwohnung, dass ich beispielsweise eine Mietwohnung kaufe, dann gibt es ja oft diese Empfehlung, ja, such dir eine Lage so aus, auch vom Potenzial her, dass du beispielsweise eine 100% Finanzierung bekommst und dann mit der Kreditrate, mit der Miete das ziemlich gleich hast, sodass du eigentlich ziemlich kostendeckend pro Monat bist. Also das heißt, deine Mieteinnahmen rechnen sich mit deiner Finanzierungsrate. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auch von dir höre, dass die finanziellen Vorteile ja viel höher sind, auch vor allen Dingen die Einnahmen, weil ich in der Kurzzeitvermietung durch eine Ferienwohnung, wie ist denn das? Komme ich da schneller auch in den Gewinn?
Ja, also das kann man ja so pauschal ganz schwer beantworten, weil, puh, da muss man ein bisschen ausholen. Die Lage, du hast eben die Lage angesprochen und dass man manchmal eine 100% Finanzierung bekommt in bestimmten Lagen. Man muss halt dazu Folgendes wissen, dass die Banken, wenn du zur Bank gehst und sagst, ich möchte hier die Immobilie kaufen, dann wertet die Bank die Immobilie ja selbst auch ein. Das heißt, die schauen, stimmt eigentlich der Angebotspreis oder der Kaufpreis mit dem überein, was wir glauben, hier im Zweifel für einen Wert erzielen zu können, wenn wir die Immobilie zwangsverwerten müssten. So. Und da gibt's eigene Gutachter für, die das dann bewerten. Und jetzt ist es halt so, dass der Verkaufswert oder der Kaufswert einer Immobilie, der Marktwert, wir sagen auch Marktwert, also der Wert, den du da am Markt erzielen kannst, der kann durchaus abweichen von dem, was der Gutachter sagt. Und das ist ganz häufig der Fall in den A-Lagen, auch oft noch in den B-Lagen, also je nachdem, wie man das definiert. Aber das ist oft so, gerade in begehrten Wohnlagen, dass der Marktpreis über dem liegt, was die Bank sagt, was die Immobilie für einen Wert hat. Einfach, weil die Bank auf Nummer sicher gehen möchte. Und deswegen gibt sie dann eben in bestimmten Lagen keine 100%, sondern vielleicht nur 80 oder vielleicht nur 70. Also es ist unterschiedlich. Es ist, ist immer individuell zu betrachten. Das ist das eine. Und wo man dann halt einfach schauen muss, was ja, wo man sich da befindet, in welcher Lage. Und man kann sich das einfach so vorstellen, dass je begehrter was ist, desto teurer ist es und desto wahrscheinlicher ist es, dass der Marktpreis eben auch über dem Verkehrswert oder dem Wert liegt, den die Bank eben meint, für diese Immobilie erzielen zu können. Und dann ist natürlich die Kreditrate auch abhängig davon, wie viel Eigenkapital du da reingibst, ne? Und also das heißt, du kannst theoretisch das mit jeder Immobilie hinbekommen, dass du durch die Mieteinnahmen, auch wenn du langfristig vermietest, deine Kreditrate abdecken kannst. Aber das ist dann eben oft davon abhängig, wie viel Eigenkapital du reingegeben hast, ne? Je mehr Eigenkapital, eigenes Geld du da reingibst, desto niedriger ist der Kredit, den du in Anspruch nehmen musst, und desto niedriger wird eben auch deine Kreditrate sein. So. Also das, was eben auch viele Leute machen, um sich selber nicht zu stressen, Weil sie eben nicht wollen, dass sie Monat für Monat aus ihrem privaten Geld, aus ihrem monatlichen Grundeinkommen noch Geld dazu schießen wollen, ist, dass sie die Eigenkapitalrate dann so hochziehen, dass sie eben das hinkriegen, auch mit den Mieten aus der Langfristvermietung eben diese Kreditraten abzudecken. Jetzt ist es halt so, dass in der Ferienvermietung bekommen wir, wenn wir das gut machen, wenn wir das clever anstellen, was ja meine Coaches lernen, das zu tun und das clever zu machen, ja, dann haben wir im Vergleich zu dem, wenn wir diese genau die gleiche Immobilie auf einen langfristigen Vermietungsmarkt zur Verfügung stellen würden, bekommen wir einfach deutlich mehr Miete. Ja, also was ist ich, eine Drei-Zimmer-Wohnung an der Nordsee, an der Ostsee, in den Bergen, ja, da kriege ich vielleicht eine ortsübliche Miete, das ist ja teilweise dann auch reguliert, von netto kalt 900 oder 1000 Euro oder so. Das bekomme ich jeden Monat so. Wenn ich das aber clever anstelle, dann kriege ich für die 3 Zimmer statt der 1000 Euro im Monat auch locker 2000 Euro, also das Doppelte, weil ich eben diese Kurzzeitvermietung betreibe. Und das abzüglich auch der Kosten, ne? Wie gesagt, das ist auch individuell zu betrachten. Und inwieweit ich schon von Anfang an in die Gewinnzone komme oder erstmal nur in Anführungsstrichen die Kreditrate damit abdecken kann und alle Kosten, die damit in Verbindung stehen, ist wiederum auch abhängig natürlich von der Eigenkapitalquote, von davon, wie viel hat die Bank finanziert, ne? Also das ist nachher eine Gesamtbetrachtung. Von daher kann man auch das nicht ganz pauschal beantworten, sondern muss man individuell schauen. Aber grundsätzlich, wenn man das smart und savvy, daher kommt ja der Begriff savvy Investor, savvy ist smart, ist clever. Wenn man das savvy macht, dann bekommt man in der Kurzzeitvermietung einfach deutlich mehr als in der Langzeitvermietung.
Und würde man das bei der Bank auch schon so vorschlagen, dass man das als Ferienobjekt vermietet? Oder wenn es jetzt rein theoretisch in irgendeine Wohnung an der Nordsee ist? Oder geht man da einfach ganz ohne, also jetzt geht man da ohne direkten Zweck rein?
Ist unterschiedlich. Also es gibt Banken, die berücksichtigen bei der Kalkulation, dass es eine Ferienimmobilie werden soll und nehmen dann eben auch andere also andere Vermietungsszenarien an. Ne? Die Bank, die überprüft ja immer quasi auch, ist ja auch wie eine Art Sicherheitsinstrument, die überprüfen das ja auch alles einmal, was du da so zusammengerechnet hast. Es gibt aber auch Banken, die sagen, ja, ob du da jetzt Kurzzeit- oder Langfristvermietung machst, das ist uns egal, das interessiert uns nicht. Das sind andere Leute, die du da fragen musst oder um Erlaubnis bitten musst oder wie auch immer. Wir schauen uns einfach an, was würdest du im Zweifel für Mieterträge generieren, wenn diese Immobilie langfristig vermietet wird. Und die kalkulieren so, ist unterschiedlich.
Okay. Und jetzt so gerade, wenn ich so ein bisschen Ferienimmobilie, da kann ich natürlich jetzt nicht eine B-Lage in der Stadt wahrscheinlich nehmen oder vielleicht sogar manchmal auch, je nach Stadt. Wie komme ich, wie erkenne ich, also erkenne ich nach meinem eigenen Wunschverhalten des Reisens, so als er vorhin gesagt hat, so ein bisschen emotionalen Charakter. Also eigentlich so, wo fühle ich mich wohl? Oh, wie, und hier gucke ich mal vielleicht, vielleicht gibt es hier auch was, was man als Ferienimmobilie, wie gehe ich da so vor? Also gehe ich da eher emotional vielleicht auch ran?
Ja, wir haben tatsächlich bei uns im Coaching dafür richtig einen Persönlichkeitstest entwickelt, der ganz viele verschiedene Fragen enthält, die verschiedene Faktoren und Bedürfnisse abfragen, weil es ist weder das eine noch das andere zu 100% richtig oder falsch. Es ist sicher für den einen oder anderen hilfreich und sinnvoll, emotionale Beweggründe mit einzubeziehen in deiner Entscheidung. Wo fährst du denn selber gerne in Urlaub? Ja, also wenn du das auch für dich selbst nutzen willst, dann guckst du ja automatisch dann so auch irgendwie dort, wo du vielleicht selber auch gerne Urlaub machst oder so. Aber natürlich spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle, ne? Wie ist denn der Markt da überhaupt? Was kostet das da? Kann ich mir das da leisten? Was ich brauche und was ich will? Ja, vielleicht willst du unbedingt nach Kitzbühel, ja, weil du da gerne Urlaub machst. Aber in Kitzbühel kostet der Quadratmeter 10.000 Euro und da sagst du, mehr als ein Zimmer ist nicht drin. Naja, gut, okay, da. Dann das ist mir zu eng für mich und meine Familie. Und dann spielen aber auch rechtliche Aspekte eine Rolle. Du darfst nicht überall diese Kurzzeitvermietung betreiben. Auch das muss eben abgeprüft werden. Und auch das prüfen wir ab, ne, und machen wir gemeinsam. Also von daher ist so diese Herangehensweise ist so ein ja, beinhaltet viele verschiedene Ebenen und wir gucken auf allen Ebenen, wo du stehst und was ist möglich für dich, aber was ist auch grundsätzlich möglich und nähern uns dann eben sukzessive dem Ziel, deinem Wunschziel, deinem Wunschort, der dann eben für dich ganz individuell auch der passende und richtige Ort ist.
Ja, sehr wichtig. Fiel mir gerade ein, wo du gesagt hast, gesetzliche Regelungen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist und vielleicht habe ich da auch nicht richtig recherchiert, aber wir hatten mal kurz überlegt, ob wir irgendwie so ein kleines Häuschen in Norwegen als Ferienwohnung oder als Ferienhäuschen kaufen. Und da war es beispielsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, es ist wirklich nur damals schnell gegoogelt, dass man jetzt nicht einfach so auch als jemand, der nicht im Land lebt, dann in manchen Ländern vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Objekt kaufen kann, spielt vielleicht manchmal auch noch eine Rolle, ja, so sowas, dann werden einem sowieso die Hände gebunden oder man muss andere Szenarien dann finden.
Genau, richtig. Norwegen, Skandinavien schützt gerade so die Ferienimmobilienkultur, weiß ich, sehr stark. Das kennen wir auch aus Dänemark. Also wenn man als Deutscher in Dänemark diese süßen kleinen Ferienhäuser kaufen könnte, dann hätten
Hätten das
die
sie schon
Dänen da
früher.
nicht mehr. Das ist zum Beispiel auch nicht erlaubt. Also es gibt aber manchmal Ausnahmen tatsächlich. Also in
Ach
Dänemark
so.
zum Beispiel. Ich könnte in Dänemark tatsächlich, könnte ich mir in Dänemark ein Ferienhaus kaufen,
Oh.
weil ich zufälligerweise spreche ich fließend Dänisch und bin ich mit der dänischen Kultur dadurch sehr verbunden. Ich habe eine lange Historie, die mit Dänemark zusammenhängt. Meine Kinder sprechen auch Dänisch und so.
Wow.
Und dann, man kann dann beim Kulturministerium kann man dann einen Antrag stellen, indem man eben darlegt, na, ich bin aber doch so sehr mit Dänemark und mit der Kultur verbunden und ich kann das so und so auch darlegen. Ich möchte bitte so ein Ferienhaus kaufen, dann kannst du das machen. Aber ich habe das nicht gemacht, weil du kannst es nicht vererben. Also du darfst es dann kaufen und es ist dann auch deins und so weiter. Dann kannst du auch Ferienvermietung machen, aber das geht dann irgendwann wieder zurück nach Dänemark. Also da, und
Okay.
irgendwie weiß ich nicht, irgendwie fand ich das
Ja.
doof und ja,
Ja.
gesagt, nee,
Vielleicht,
nicht mehr.
ja, verstehe ich. Aber ja, so spannend. Also lerne ich einfach vielleicht Norwegisch, vielleicht klappt es. Nein, okay. Also nur so als Randnotiz.
Ja,
Gibt
mach
es so
mal.
trotzdem, ja, gibt es so trotzdem drei knallharte Punkte, wo du sagst, das musst du dir definitiv beim Standort angucken, so fast bei allem, so.
Ja, auf jeden Fall natürlich, ob man eben die Kurzzeitvermietung dort betreiben darf. Ja, also das solltest du eigentlich als allererstes prüfen, wenn du einen bestimmten Ort, Land, wie auch immer im Kopf hast, dann würde ich das als allererstes prüfen, darf man dort Kurzzeitvermietung betreiben und unter welchen Voraussetzungen? Weil sonst brauchst du gar nicht da dir die Mühe machen, irgendwas zu kalkulieren, zu besichtigen und so weiter und so fort, weil damit ist das Ding dann gestorben, ne? Also das würde ich als allererstes machen. Genau, ja, und wenn es geht, dann gibt es eben aber auch den Fall, dass es geht, aber du brauchst dafür eine Genehmigung und dass du dich dann eben auch informierst, ja, wie kriege ich die, ist es leicht zu bekommen, unter welchen Voraussetzungen und so weiter und so fort. Also auch eher ein rechtliches Thema. Und was ich dann auch gucken würde als nächstes wäre, wenn ich dann mir was ausgeguckt habe. Ich schaue mir dann auf jeden Fall immer die Infrastruktur auch gut an, ne? Das spielt schon bei der Vermietung auch eine wichtige Rolle. Wobei, Man muss eigentlich auch da sagen, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, weil es gibt bestimmte Orte, auch wenn die Infrastruktur jetzt nicht so toll ist, aber wo die Leute, die dorthin fahren, das aber gewohnt sind, so, ne? Also deswegen muss man auch so ein bisschen individuell gucken. Gerade wo wir jetzt zum Thema Dänemark waren. Ich weiß nicht, warst du mal in Dänemark, Christine, Urlaub machen?
Öfter.
Und dann kennst du das ja so am Strand, die sind dann ja oft so ganze Siedlungen von diesen kleinen Bungalows und so weiter. Und da ist ja oft dann sonst gar nichts, ne? Also du musst da mit dem Auto dann irgendwie fahren, um da zum nächsten Bäcker oder Supermarkt zu kommen und so. Und das ist okay für die Leute, weil die sind das da so gewohnt, ne? Aber es gibt natürlich andere Orte, andere Ferienorte, wo die Leute einfach auch, die dort Urlaub machen, das gewohnt sind und das auch ein Stück weit erwarten, dass sie eine gewisse Infrastruktur haben. Und da spielt es dann wiederum eine Rolle. Genau, also das sind so zum Beispiel Punkte, die ich auf jeden
Und
Fall.
würdest du sagen, also gibt's so richtige, also kann man, also jetzt prüfe ich einmal gesetzlich, ja, ich prüfe so ein bisschen, wie sind die Rahmenbedingungen, gucke vielleicht noch so ein bisschen Infrastruktur an. Gibt es so einen typischen Fehler, den du trotzdem immer wieder erlebst bei der Auswahl? Weil man nicht ordentlich sich beraten hat lassen beispielsweise oder nicht dich als Begleitung hatte.
Ja, genau. Ja, es gibt tatsächlich einen Fehler, oder was heißt Fehler, aber das begegnet mir auch bei meinen Coaches immer wieder, dass die mir davon erzählen. Und wo ich immer sage, pa passt auf und bitte immer ganz viel nachfragen. Wenn ihr euch eine, also erstens, wenn ihr euch eine Immobilie anguckt und die kann total schön sein und so, fragt bitte zur Beschaffenheit des Hauses, ja. Also, wann wurde das letzte Mal das Dach gemacht? Von wann ist die Heizung? Das gilt aber für jeden Immobilienkauf, nicht nur für Ferienimmobilien, ne? Aber trotzdem, gerade wenn man dann so emotional im Flow ist oder so, dann vergisst man das vielleicht, aber ne, dass man einfach auch weiß, gerade wenn man, ne, was kommen da vielleicht noch in naher Zukunft für Kosten auf mich zu, die ich jetzt gerade noch gar nicht sehe, weil einfach das Dach schon echt nicht mehr gut ist und einfach unbedingt mal neu gemacht werden muss oder beziehungsweise mal neu drüber gegangen werden muss, ne? Und oder auch Heizungsthemen und so weiter. Also alles so zur Beschaffenheit der Immobilie. Und ein anderes Thema, was mir oft begegnet, ist, dass einige Coaches kommen mit Immobilienvorschlägen an. Also wir sind ja dann regelmäßig im Austausch und kommen ja dann in die Live-Calls rein und dann zeigen die mir auch die Immobilien, die sie besichtigt haben oder die sie besichtigen werden. Und da sind oft auch Immobilien dabei, die schon jetzt als Ferienimmobilie genutzt werden. Und dann erzählen mir die Coaches dann, ja, und der Makler hat gesagt, diese Ferienimmobilie erwirtschaftet, was weiß ich, 30.000 Umsatz im Jahr. Und das ist ja super, das ist ja so und so viel im Monat und da komme ich ja gut hin. Und das ist oft etwas, wo man echt aufpassen muss, weil diese Zahl, was steckt da drin, ja, in diesen, sagen wir jetzt mal 30.000 Euro, ist das der Umsatz, ja, das ist quasi das, was dann inklusive, aber auch aller Kosten, die dann noch abgezogen werden, bei dir ankommt. Aber das ist ja nicht alles deins. Das kommt nie alles in deine Tasche. Ne? Da sind dann auch die Reinigungsgebühren mit drin, da ist die Kurtaxe ist da noch mit drin. Dann ist da, was weiß ich, Bettwäschegebühr vielleicht noch mit drin.
Handtücher,
Und
Mütze, ja.
ne? Wasser alles. Ne? Und deswegen ist ganz wichtig, dass man, wenn man solche Zahlen genannt bekommt, dass man dann den Makler bittet, kannst du das bitte mal für mich aufschlüsseln lassen vom Eigentümer oder von demjenigen, der das betreibt? Weil mit der Zahl allein kann ich jetzt noch nichts anfangen. Ich muss wissen, was steckt da alles drin, damit ich ein realistisches Bild davon bekomme, was diese Immobilie im Moment erwirtschaftet. Und genau, das ist das eine. Und das zweite ist dann, aber wenn die das dann gemacht haben und dann kommt dann raus, ja, und jetzt sind es aber nur im Schnitt netto 80 Euro die Nacht, die hier erwirtschaftet werden, das ist ja viel, viel zu wenig, da komme ich gar nicht mit hin. Dann ist der zweite Fehler, dass sie davon ausgehen, dass das jetzt so ist, dass das dann auch so bleibt. Und wo ich dann auch mal sage, ja, okay, aber jetzt schauen wir uns die Immobilie an. Es gibt einen Grund dafür, dass diese Immobilie verkauft wird. So, der Grund ist nicht zwingend immer, jemand stirbt und das muss jetzt weg oder so. Oder andere finanzielle Nöte. Sondern es kann auch einfach sein, dass die Person gemerkt hat, okay, irgendwie zahlt sich das Investment nicht aus. Und jetzt schauen wir uns die Immobilie mal genau an und jetzt lass uns doch mal gucken, wie würden wir es denn machen? Ja, wie würden wir es denn jetzt savvy machen, also smarter machen? Und welchen Preis würden wir denn dann jetzt dafür erwirtschaften? So, ja, das sind so zwei Dinge, die mir ganz oft begegnen bei mir im Coaching.
Ja, das sind dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so diese, ich will nicht sagen Tricks, aber so ein bisschen schön Verschönungung im Exposé, ja, wo man so ein bisschen vielleicht wahrscheinlich, oder im, wie du auch gerade gesagt hast, mit dem Makler so ein bisschen oder mit der Maklerin ein bisschen aufpassen muss, welche Zahlen und wie kann ich die wirklich praktisch analysieren. Da brauche ich vielleicht mit Sicherheit und da helft ihr sicherlich auch dann ein bisschen für den Moment einfach auch ein betriebswirtschaftliches Know-how, dass ich einfach verstehe, wie rechnet sich sowas und wie rechnet sich es eben nicht. Wo sind es oder auch die Tricks drin, die du auch gerade beschrieben hast. Ich finde das super spannend. Was sagst du denn grundsätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel rein hypothetisch, ja, also ich, Mama von drei Kindern, Mann, wir sind eine fünfköpfige Familie, ich wünsche mir dann ein Ferienobjekt, ja, da fange ich ja dann wahrscheinlich nicht mit einer Einzimmer-Variante an, sondern suche mir was, was dann einfach irgendwie auch passt, dass wir ein paar Tage zusammen in der Wohnung zusammen auch aushalten, wenn schlechtes Wetter ist, ja. So, das heißt wahrscheinlich schon mindestens zwei Schlafzimmer und wenn ich dann in einer schön begehrten Lage bin, also jetzt kennt man natürlich oft so auch die Preise, aber ne, von so Städten und ne, wenn es um so Mietwohnungen geht, wie verändert sich das? Also erschreckt man sich dann, wenn man sich bestimmte Lagen anguckt und ist es dann realistisch, dass man sowas auch finanziert bekommt? So frage ich mich gerade. Weiß nicht, ob das logisch war, die Frage. Alles logisch?
Doch. So. Nein, ja.
Ja.
Ja, doch. Also da waren ja mehrere Fragen sozusagen in einer Frage. Also erstmal, je nachdem, ne? Also das eine ist ja das, was man sich wünscht, ne, für seine fünfköpfige Familie und das andere ist das, was dann auch ins Portemonnaie passt, so, ne? Und wie kriegen wir das jetzt überein? Natürlich würde ich sagen, als fünfköpfige Familie wäre schon gut, wenn ihr zwei Schlafzimmer habt. Wobei, man muss sich halt eins auch immer so ein bisschen vor Augen halten, ne? Also, wenn du jetzt eine Ferienimmobilie irgendwie, zum Beispiel irgendwie in den Bergen planst, ne? So, wo du eben auch Skifahren kannst oder Snowboarden kannst und so. Meistens, also im Durchschnitt, die Durchschnittsdauer liegt so bei 5 Tagen. Und klar hast du vielleicht auch schon mal 2 Wochen irgendwo Urlaub an einem Ort gemacht, in einer Immobilie, aber ich sag mal nur so erfahrungstechnisch sind es so 5 Tage im Durchschnitt. Und wie sieht so ein Urlaub aus? Klar, natürlich regnet es auch mal und man ist nicht die ganze Zeit draußen, aber selbst dann, also ich weiß nicht, sitzt ihr dann den ganzen Tag in der Bude und spielt Karten? Also meistens ist man dann ja auch doch so, dass man guckt, was können wir denn jetzt machen? Ne? Was wollen wir ins Schwimmbad fahren? Oder gehen wir heute mal bowlen? Oder gehen wir ins Kino oder so? Ne? Weil dieser Urlaub, das ist ja schon auch immer sehr mit mit Unternehmungen auch verbunden. So. Das heißt, die meiste Zeit werdet ihr diese Immobilie zum Schlafen nutzen, zum Frühstück morgens, das finde ich immer wichtig, dass es gerade wenn ihr mehrere Leute seid, dass es einen wirklich vernünftigen, großen Essplatz gibt, wo man zusammenkommt, weil das ist eigentlich so das, wo ihr stattfindet als Familie, wenn ihr dann in der Ferienimmobilie seid. Und dann seid ihr halt abends nochmal irgendwie paar Stunden zusammen, ne? Und meistens ist ja so, also so kenne ich es von meinen Kindern, die wollen dann, was weiß ich, auch oft irgendwie was spielen oder was, je nach Altersklasse, der eine will irgendwie Computer oder irgendwie am Handy daddeln, der nächste will einen Film gucken, die Kleinen wollen mit mir Memory oder was ich spielen, ne? Also es verteilt sich dann auch immer so, von daher es ist jetzt auch nicht so, dass man sich so sehr unter Druck setzen sollte mit der Größe der Immobilie. weil du wohnst voll. Da nicht richtig, ja. ne, sondern du bist da eher so
und wenn,
zum,
ja,
zum Schlafen.
Total. Wenn man so sich so ein Hotelzimmer überlegt, was man ja auch oft in den Bergen beispielsweise dann hat, dann ist es ja oft auch, dass man vielleicht so eine Art noch Extrazimmer hat, aber viel mehr ja auch nicht. Oder man ist sogar zu fünft in einem Zimmer, ja, weil es ein größeres Zimmer ist. Also ja, ist gut, dass du es nochmal so klarstellst. Man muss da, man kann da ja auch mit, genau darum geht es ja, draußen aktiv auch zu sein. Ja.
Ja, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was waren jetzt nochmal die anderen Fragen, die du noch gestellt hast? Jetzt habe ich das wieder vergessen. Ach so, ob man sich erschreckt mit den Immobilienpreisen. Das war
ja.
das, ne?
Ja.
Ja, was die Preise angeht, ja, klar, je begehrter
gibt's
die
alles.
Lage, desto teurer, ne? Da gibt's alles. Ja. Aber auf der anderen Seite geht es auch immer mit den Übernachtungspreisen einher, ne? Also,
ja.
Du wirst das nicht erleben, dass du an einen begehrten Ort kommst und du eine begehrte Immobilie hast und wenn die dann kurzfristig vermietet wird, was ich, wenn du auf Airbnb bist, ja, dann ist es da einfach auch teuer oder teurer,
ja.
ne, im Schnitt.
Ja.
Weil die müssen ja alle rechnen, die müssen ja alle gucken, wo sie irgendwie bleiben und dass sie ihre Kreditrate da irgendwie abbezahlt bekommen, ne? Und von daher ist es einfach eher die Frage, ja, wie viel Eigenkapital hast du und wie weit kommst du damit, ne? Was kannst du für ein Volumen damit stemmen und was möchtest du vielleicht auch, ne? Also womit fühlst du dich auch wohl? Weil das kann sein, dass also an bestimmten Orten, sage ich mal, brauchst du unter einer 1/2 Million, ja, brauchst du eigentlich nicht gucken, so. Wenn du sagst,
ja.
oh, nee, das ist mir jetzt gerade fürs erste Mal ein bisschen viel. Ich will mal lieber mit irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro starten. Dann könnte es sein, dass vielleicht der ein oder andere Ort dann nicht in Frage kommt. Oder du dich eben doch verkleinerst oder, ne? Also, ja. Von daher nicht erschrecken.
Ja, und es ist ja ähnlich mit wenn man sich überlegt, man macht eine Kapitalanlage, Langzeitmiete, da muss man auch gucken, welche Lagen nimmt man und was kann man sich da, was möchte man auch investieren, wo sind vielleicht auch absurde Preise, die man vielleicht auch dann nicht aktuell zumindest investieren will. Und jetzt bin ich mal so, ich denke mir, ja, erste Immobilie habe ich jetzt, habe Spaß, fahre vielleicht auch 2-3 Mal im Jahr hin. Wie merkst du das so auch in deiner Arbeit mit Frauen? Wann fängt es so an, sich für die zweite Ferienimmobilie zu interessieren? Ist das ein schneller Übergang?
Ich denke, dass das ist also auch eine Typsache ist. Ich kenne Frauen bei mir im Coaching, die gehen schon in das Coaching rein mit dem Ziel, also ich möchte das richtig als Business machen. Ich will das jetzt einmal mit dir lernen und dann quasi wie so eine Art Blaupause vervielfältigen. Und die haben sich das schon so ganz, die haben das ganz klar im Kopf, dass sie das machen möchten, dass das so, das wird ihr nächstes Business so. Und dann gibt's aber auch Frauen, die sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie, ich habe ja ganz lange von geträumt und dann schaue ich mal, wie das so läuft und dann passiert es eigentlich automatisch, dass wenn die merken, oh wow, das geht alles gut auf, wir lernen ja dann auch alle möglichen automatisierten Prozesse und so, damit es eben nicht so viel Arbeit ist. Und ich komme gut hin und das läuft alles durch und so, dann passiert es dann automatisch, weil es einfach Sinn macht natürlich, ne?
Ja,
und weil wenn du nach ein paar Jahren, also selbst wenn du jetzt nicht neues, frisches Geld reinbekommst durch was auch immer du machst, deine Erwerbstätigkeit oder Aktien oder aus der Familie, was auch immer, selbst dann hast du ja die Möglichkeit, nach ein paar Jahren, weil die Immobilie im Wert gestiegen ist, dann kannst du ja nach ein paar Jahren auch mit deiner Bank sprechen und fragen, ob sie die Immobilie nochmal neu beleihen, um dir ein bisschen Cashgeld rauszulösen, damit du dann die nächste Immobilie kaufen kannst.
Ja, also, was würdest du denn Frauen sagen, die sagen, oh ja, irgendwie reizt es mich, ja, aber ich habe zwar jetzt viel durch Tabea gelernt und gleichermaßen, ich bin immer noch so ein bisschen unsicher. Ist das nicht ein bisschen zu groß für mich? Ja, dieses so, was sagst du denen, wenn die vielleicht auch sich bei dir mal zum Kennenlernen irgendwie bei dir dich kontaktieren?
Ja, das ist gar nicht ungewöhnlich. Ich kenne diese Gespräche und Also erstmal finde ich, ist das ganz wichtig, dass man versteht, dass das total legitim ist, das zu fühlen. Und dass das ganz normal ist, weil so eine Immobilieninvestition ist einfach groß, ne? Das sind halt große Zahlen. Das ist ja anders als bei Aktien. Da kannst du auch irgendwie 500 Euro investieren, so. Und ne, aber bei einer Immobilie, da sind es dann halt sofort auf einmal dann eben meistens mehrere Hunderttausende von Euro. Und dann ist es ja auch noch eine Schuld, ja, die du aufnimmst durch durch die Kreditschuld. Ja, auch das ist so ein kulturell geprägtes Thema, gerade bei uns Deutschen, dass wir da einfach, da gibt es auch gibt es viel zu sagen, so. Und ich sag dann eigentlich immer, weißt du was? Erstens, das ist total normal, dass du so fühlst. Und zweitens, dieses Gefühl wird nicht weggehen, indem du jetzt noch eine Nacht und noch eine Nacht und noch mal drüber nachdenkst. Davon geht das nicht weg. Das kann nur weggehen, zwangsläufig nur weggehen und sich auflösen, wenn du auf dein Ziel zugehst. Sonst wird das nicht passieren. So, dann bleibt das einfach da stehen und dann kommst du aber auch nicht voran. Es gibt Dinge im Leben, das haben wir in verschiedenen Lebensbereichen, die lösen sich erst dann auf, wenn du im Prozess bist und wenn du den Weg gehst. Und das Gute ist ja, also solange du noch nicht die Tinte und das Papier gesetzt hast, ja, solange passiert dir ja noch nichts. So, das heißt, du hast ja vorher, bevor du an den Punkt kommst, wirklich so, ich kaufe jetzt, hast du ja einen sehr langen Zeitraum auch, wo du dich echt viel damit beschäftigst, wo du recherchierst, wo du ja dann, wenn du das dann gemeinsam mit mir machen möchtest, dich auf wirklich professionelle Art und Weise damit auseinandersetzt und dich begleiten lässt. Du hast die Bank. Ja, viele haben immer Angst vor der Bank. Die Bank ist super. Die Bank ist dein bester Freund, weil die Bank, die beschützt dich. Ja, die guckt ja auch nochmal darauf und schaut und rechnet nach und so weiter und so fort, ja. Also du hast einen langen Zeitraum, wo du selber eben auch dich dabei beobachten kannst, wie und ob sich dein Gefühl zu dieser anfänglichen Angst auch verändert. Und die wird sich verändern, nämlich dadurch, dass du darauf zugehst, dass du dich damit beschäftigst. Aber darauf zu warten, na, vielleicht ist das Gefühl morgen weg und dann entscheide ich mich mal loszugehen, dann vergiss es, dann wird das nichts.
Total. Und das ist eine Botschaft, wie du sagst, das können wir auf alle möglichen Lebensbereiche nehmen, ja. Wenn wir ein bisschen zumindest, und das ist so die große Empfehlung auch immer, finde ich, gerade wo du es nochmal ansprichst, gerade bei Themen, wo wir so ein bisschen einerseits Lust haben, andererseits so ein bisschen unsicher sind, da ist der erste Schritt, sich idealerweise Menschen an die Seite zu holen, ja, die Kompetenz haben, weil das nimmt mir schon mal so viel mehr Sorge, weil ich das Gefühl habe, ich lerne auch dazu und dann das nimmt ja auch, gibt ja auch dann mehr Sicherheit. Also das ist immer meine große Empfehlung und danke, dass du es nochmal bestärkst. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Tabea, und die richten sich mehr oder weniger an dich. Du hast ja auch so ein paar Ferienimmobilien. Was ist denn so dein Lieblingsort zum Arbeiten? Ist das da, wo du jetzt gerade bist oder ist das eigentlich irgendwo ein anderer Ort?
Ja, also ich arbeite am liebsten immer am Meer. Ich habe zwar auch Ferienimmobilien, die nicht am Meer liegen, ja, zum Beispiel in den Bergen, aber ich bin Meermensch. Ich bin Meermensch und ich verbringe ja auch sehr viel Zeit auf Gran Canaria und in Spanien und in Italien und ich mag das Meer. Ich mag einfach dass es so unendlich ist, dass man so weit blicken kann. Das gibt mir immer so ein freies Gefühl im Herzen und da lässt sich das für mich immer am besten arbeiten.
Voll schön. Was ist das letzte richtig, richtig gute Buch, was du gelesen hast? Fällt dir eins ein? Vielleicht ist es gerade gestern her.
Das letzte richtig gute Buch ist gewesen von Rutger Bregmann. Der hat also, ich habe zwei Bücher von dem gelesen. Das letzte ist aber gewesen, Moralische Ambitionen. Das kann ich sehr empfehlen. Auch das erste von ihm ist auch sehr gut, im Grunde gut. Das hat mir eigentlich noch besser gefallen als das zweite, jetzt Moralische Ambitionen. Aber weil ich das im Grunde gut schon kannte, habe ich Ja, und das letzte war
Ja,
eben
voll.
moralische Ambition. Sehr, sehr schön und
Ja,
stellt so
voll
die
gut.
These auf, dass viele Menschen ihr Potenzial nicht zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit einsetzen und ja, wofür es sich eigentlich lohnt oder was sinnvoll ist und wo wir unsere Energie reinsetzen sollten. Ja, kann ich
Voll
empfehlen.
gut, ja, voll gut. Eine Sache, die dich sofort entspannt. Ist es auch das Meer?
Ja, im Wasser auch. Im Wasser. Ich bin eine Surferin. Ich liebe es zu surfen. Das finde ich ganz toll. Aber auch malen. Ich male auch sehr, sehr gerne. Auch das finde ich super schön. Also
Wow.
malen ist für mich noch ein bisschen meditativer. Wenn ich im Wasser bin, ich liebe das auch, aber da ist sehr viel Energie durch die Wellen und da bin ich ja richtig sportlich aktiv. Aber und beim Malen, es ist ein bisschen zen-artiger, da
Denn.
werde ich ein bisschen ruhiger, ja.
Voll gut, voll gut. Vielen, vielen Dank, Tabea, dass du zu Gast warst. Ich hoffe, und das ist der große Appell an dich, die du gerade zuhörst, guck auf jeden Fall in das Thema Altersvorsorge rein. Und wenn du bisher das Thema noch vor dir hergeschoben hast, dann ist vielleicht oder vielleicht sogar ein bisschen mehr sind die Ferienimmobilien eine wunderbare Möglichkeit und auf jeden Fall sich drum kümmern und einsteigen in das Thema, weil das nimmt ganz viel Sorge und gibt viel Mut. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass es so tolle Frauen wie dich gibt, liebe Tabea.
Dankeschön. Ja, ich freue mich auch. Es macht mir auch wirklich, also das muss ich vielleicht jetzt, oder darf ich vielleicht zum
Ja.
Abschluss nochmal sagen. Mir macht es von Herzen viel Spaß. Mir macht es einfach Spaß, das zu coachen. Und ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja auch Immobilienmaklerin. Ja, ich verdiene ja mein Hauptgeld, sage ich mal, oder mein Haupterwerb ist ja, kommt ja noch von vorher von meiner Firma, von Hohensee Immobilien, wo ich Immobilien makel. Aber dieses Thema mit den Ferienimmobilien und dieses Coaching, das ist so ein Herzensthema von mir, weil mich ganz oft, gerade auch eben Frauen natürlich, weil ich eben viele Freundinnen dann auch habe und vielleicht, weil man dann als Frau dann schneller ins Gespräch kommt, aber eben gerade viele Frauen auch gefragt, wie machst du das und wie geht dies und wie geht das und erzähl doch mal. Und ich habe das eigentlich schon vor dem Coaching gecoacht, ohne dass es dafür richtig so einen Rahmen gab. Und das hat mir einfach super viel Freude gemacht. Und ich glaube, dass man das dann auch fühlt, ne? Ob jemand da wirklich auch Spaß dran hat und das gerne und von Herzen macht. Und das lernt sich dann, glaube ich, auch alles nochmal viel leichter und mit noch mehr Freude.
So schön, dass du das so sagst. Ja, voll gut. Ist bei mir ähnlich gewesen. So, das, was ich heute mache, fing auch so an, dass Freundinnen oder auch ja, hauptsächlich Freundinnen nach Rat gefragt haben. Also interessant, dass sich so die Wege dann immer ergeben, ne? Weil man irgendwo in Resonanz kommt. Also vielen, vielen Dank, Tabea. Ich hat mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst. Und ich hoffe, auch du, liebe Zuhörerin, hast viel für dich mitgenommen. Schreib gerne in die Kommentare, was du vielleicht für Tipps hast, für Erfahrungen hast. Und wir sind immer sehr, sehr dankbar für Bewertungen, Weiterempfehlungen des Podcasts. Und wir sagen Tschüss.
Mm-hmm.